kann mich daran erinnern, als ich vor ganz, ganz vielen Jahren von jüngeren KollegInnen auf das Thema Nachhaltigkeit angesprochen worden bin. Ich darf vielleicht ganz ehrlich sagen, meine erste Reaktion war Gedöns, das darf man aber nicht laut sagen. Und wir haben uns dann wirklich gefragt, was hat es mit diesem Thema Nachhaltigkeit auf sich? Um was handelt es sich eigentlich? Und danach haben wir uns die Frage gestellt, wie viel davon findet denn schon bei der Firma Klüh statt? Und um das schon mal vorwegzunehmen, wir haben damals festgestellt, dass die Firma Klüh unglaublich viele verschiedene Nachhaltigkeitsthemen bespielt.
Zukunftsorte. Der Transformationspodcast von EUREF und Rheinischer Post.
Und damit herzlich willkommen zur neuen Episode. Wir wollen uns heute mit einem weiteren Thema rund um das Gebäude der Zukunft beschäftigen, der Reinigung. Das modernste und umweltfreundlichste Gebäude nützt nämlich wenig, wenn es nicht gepflegt wird. Das ist nicht nur eine riesige Branche, die viele Arbeitsplätze schafft, sondern auch eine ziemlich abwechslungsreiche Arbeit, bei der man aus Umweltsicht einiges verbessern kann. Ich habe zum Beispiel erfahren, dass die Profis auch nur mit Wasser reinigen. Gut, sie verändern das Wasser so sehr, dass es in seine Bestandteile zerfällt. Aber es spart Reinigungsmittel. Ich habe erfahren, dass es waschbare Müllsäcke gibt und die auch noch funktionieren. Und ich habe von einer Putzinfluencerin erfahren, dass Chemie erst einmal gar nicht so schlecht ist wie ihr Ruf. Ich habe nämlich auch mit Paula gesprochen. Sie zeigt bei Instagram viele Putztipps und erzählt, wie schon ihre Oma Dinge wieder sauber bekommen hat. Und das mit möglichst wenig aggressiven Putzmitteln. Weil ich mir die Dinge aber am allerliebsten von den Profis erklären lasse, habe ich mich erstmal bei der Firma Klüh gemeldet. Klüh, das ist so eine Firma, deren Logo oder Schriftzug ganz viele von euch bestimmt schon mal irgendwo gesehen haben. Im Büro vielleicht, auf einem LKW oder im Restaurant. Die machen nämlich ziemlich viel. Und was genau sie machen, das hat mir der Geschäftsführer Christian Frank erstmal erklärt.
Ich höre das in der Tat öfter, dass ganz viele Menschen in und um Düsseldorf sagen, Klüh kenne ich. Aber wenn man so ein bisschen nachhorcht, kann ich den Eindruck nur bestätigen, was genau die Firma Klüh so treibt, weiß der ein oder andere dann doch nicht. Ist auch nicht so ganz einfach zu erklären. Die Firma Klüh fußt im Wesentlichen, was ihr Deutschlandgeschäft angeht, auf drei Säulen. Wir sind im Reinigungssektor unterwegs. Wir haben eine sehr, sehr große Catering-Abteilung. Und wir sorgen natürlich mit einer ebenfalls eigenen Gesellschaft für die Sicherheit in großen Industrieunternehmen, an Flughäfen, an eben besonderen Immobilien. Das ist die Art von Geschäft. Wir bieten fast ausschließlich personalintensive Dienstleistungen an. Das heißt, alles, was mit Menschen zu tun hat, das wird von uns für möglichst große Kunden, aber auch mittlere und kleine Kunden angeboten.
Das heißt, ein ziemlich großes Geschäftsfeld insgesamt.
Also mindestens drei ziemlich große Geschäftsfelder, so würde ich es mal formulieren. Und innerhalb der einzelnen Geschäftsfelder spalten sich dann die Schwerpunkte auch nochmal auf. Wenn ich ein Beispiel geben darf, die Firma Klüh Catering ist früher groß geworden im sogenannten Krankenhaus- oder Sozialcatering, wie wir es genannt haben. Und wir haben dann später dazu genommen das sogenannte Business Catering, also die klassische Betriebsgastronomie, sodass wir also innerhalb der Catering GmbH wiederum eine Art Zweiteilung haben.
Verstehe. Und welche Rolle spielt denn dieses fast übergeordnete Thema Nachhaltigkeit in all diesen Geschäftsfeldern?
Eine riesengroße. Ich kann mich daran erinnern, als ich vor ganz, ganz vielen Jahren von jüngeren KollegInnen auf das Thema Nachhaltigkeit angesprochen worden bin. Ich darf vielleicht ganz ehrlich sagen, meine erste Reaktion war Gedöns, das darf man aber nicht laut sagen. Und wir haben uns dann wirklich gefragt, was hat es mit diesem Thema Nachhaltigkeit auf sich? Um was handelt es sich eigentlich? Und danach haben wir uns die Frage gestellt, wie viel davon findet denn schon bei der Firma Klüh statt? Und um das schon mal vorwegzunehmen, wir haben damals festgestellt, dass die Firma Klüh unglaublich viele verschiedene Nachhaltigkeitsthemen bespielt, dass wir aber teilweise selber in der Firma gar nicht davon gewusst haben, dass wir vor allem auch gar nicht darüber gesprochen haben. Und wir haben uns dann vor ganz vielen Jahren entschieden, diese Nachhaltigkeitsthemen, die für uns eine ganz besondere Rolle spielen, zu sortieren und natürlich auch deutlich besser zu kommunizieren.
Das heißt, es ist überall ein Stückchen drin und ist nicht nur aus dem bloßen Selbstzweck, sondern auch einfach, weil es im Geschäft Sinn macht an ganz vielen Orten.
Also wir sind ja ein sehr, sehr altes Familienunternehmen, Inhaber geführt und möchten natürlich auch in der Zukunft weiterhin Inhaber geführt bleiben. Das heißt, ein Familienunternehmen in unserer Größenordnung muss sich per se schon mal auf eine gewisse Zukunftsfähigkeit hin ausrichten. Auch ein ganz wichtiger Nachhaltigkeitsaspekt. Also das war natürlich so eine Art Selbstzweck für ein Familienunternehmen, darauf zu achten, dass man mehr generationenfähig ist. Es ist aber nicht nur Selbstzweck oder dieser so verstandene Selbstzweck, sondern es ist natürlich auch ein Thema, was von den Kunden extrem stark nachgefragt worden ist. Und nicht erst in den letzten ein, zwei Jahren, sondern der Trend hat ja viel, viel früher bereits angefangen.
So, Gedöns war Nachhaltigkeit für Christian Frank also erstmal. Wie ihm ging es aber sicher vielen, als das Thema immer mehr in den Fokus gerückt ist. Wer sich bisher nicht damit beschäftigt hat, der überlegt vielleicht auch erstmal, was das denn bedeuten kann, Nachhaltigkeit. Der Duden übersetzt es mit längere Zeit anhaltende Wirkung. Es geht also um die Zukunft. Man kann nun Nachhaltigkeit ökologisch definieren, also die Umwelt betreffend, oder aber sozial. Herrn Frank sind beide Definitionen wichtig.
Also mich würde zum ersten Mal interessieren, ob wir uns einig sind, was wir unter Nachhaltigkeit auch im Gebäudesektor verstehen. Das naheliegendste von allen Themen ist wahrscheinlich der Umweltaspekt. Da tun wir eine ganze Menge, was anfängt mit der Art und Weise der von uns eingesetzten Chemie, setzt sich aber fort über die Stromverbräuche, über die CO2-Ausstöße, auch der Maschinen, die wir einsetzen. Ein zweiter, oft nicht gesehener und aus unserer Sicht aber ganz, ganz wichtiger Nachhaltigkeitsaspekt sind natürlich auch die sozialen Belange. Das heißt, wir müssen sehr darauf achten, dass die Mitarbeiter, die für uns tätig sind, nicht nur fair bezahlt werden, sondern, das ist uns als Familienunternehmen auch besonders wichtig, dass sie auch Chancen auf ein berufliches Fortkommen haben, dass sie vernünftig ausgebildet werden, dass wir auch im Bereich der Gesundheitsvorsorge ganz viel für die für uns tätigen Mitarbeitenden tun. Also das sind auch Nachhaltigkeitsaspekte, die uns gerade auch in der Gebäudereinigung unglaublich wichtig sind. Wir haben, und da sind wir nicht wenig stolz drauf, gerade in diesem Jahr eine Employer-Branding-Kampagne auf den Weg gebracht. Das heißt, wir haben uns gefragt, wie wird die Firma Klü insbesondere auch durch die Brille der Mitarbeitenden wahrgenommen. Und wir haben uns ein gewisses Selbstbild gegeben, für das wir aber auch stehen, ein Versprechen auch an die Mitarbeitenden, das wir dann einlösen müssen. Und da sind wir sehr darauf gekommen, dass wir festgestellt haben, dass es unglaublich wichtig ist, das Ansehen der Mitarbeiter in der Öffentlichkeit nochmal besonders herauszustellen. Das ist ja in der Zeit während der Corona-Epidemie vorübergehend der Fall gewesen. Man hat Reinigung, unter anderem Reinigungskräfte, durchaus wertgeschätzt. Man hat gesagt, dass die Reinigungstätigkeiten, die in der Corona-Phase erbracht worden sind, systemrelevant sind. Als Corona vorbei war, war es nach unserer Einstellung ein Stück weit auch mit dieser Anerkennung für die in diesem Bereich arbeitenden Menschen vorbei. Und deswegen ist es uns sehr, sehr wichtig gewesen, dass wir diesen Aspekt nochmal in den Vordergrund rücken. Und deswegen ist diese Kampagne, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben, wofür steht Klü im Verhältnis zu seinen Mitarbeitenden, auch nochmal ganz unter dem Aspekt ausgerollt worden, dass wir das Versprechen geben, dass wir uns hinter die Mitarbeitenden stellen, dass wir möchten, dass der Wert der Arbeit anerkannt wird und dass wir dafür auch einiges tun werden.
Sehr gut. Und beim Thema Umweltschutz?
Beim Thema Umweltschutz können wir jetzt sowohl die Produkte als auch die Maschinen der Reihe nach durchgehen. Man darf, glaube ich, unterscheiden, dass wir im Bereich der von uns eingesetzten Chemie sehr darauf achten, dass natürlich die Schadstoffe nicht mehr diejenigen sind, die wir vor 20, 30 Jahren dort vorgefunden haben. Abwasserschutz ist eine ganz wichtige Rolle. Es gibt bei uns von der eingesetzten Chemie besondere Linien der Anbieter, der Produkthersteller, wo wir extrem schadstoffarm unterwegs sind. Wir achten auch darauf, dass beim Einkauf dieser Chemikalien Verpackungsmüll größtenteils vermieden wird oder zumindest verbessert wird. Da geht ja eine CO2-Ersparnis mit einher. Das sind Themen, die uns auf der Seite der eingesetzten Chemie sehr stark beschäftigen.
Da ist es, dieses Wort, das ich ganz oft höre und gelesen habe während meiner Recherche. Chemie. Chemie ist die, heute ist übrigens die Folge der Definition, die Lehre vom Aufbau, Verhalten und der Umwandlung von Stoffen sowie den dabei geltenden Gesetzmäßigkeiten. Verschiedene Stoffe haben also unterschiedliche Eigenschaften und reagieren miteinander, manche stärker als andere. Das kann, richtig eingesetzt, dazu führen, dass ein Mittel Schmutz entfernt. Kann aber auch dazu führen, dass etwas in die Luft fliegt. Aber eigentlich ist Chemie erst einmal nichts Böses, auch wenn viele sagen, sie wollen der Umwelt zuliebe auf die Chemie verzichten. Oder, Herr Frank?
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Ich komme aus Leverkusen. Ich bin ein Kind des Bayerwerkes. Da darf ich gar nichts anderes sagen. Nein, Chemie per se wirkt, ja, und richtig dosiert, auch ein ganz wichtiges Thema seit Jahrzehnten schon für uns, dass wir auch mit automatisierten Dosierungsanlagen arbeiten. Also richtig dosierte Chemie ist vollkommen in Ordnung. Man kann es aber auch besser machen. Und ein Thema, mit dem wir uns auch sehr, sehr stark beschäftigen, ist, ob man nicht anstelle mit Chemie mit Ozon reinigen könnte. Das ist also aufbereitetes Wasser, wenn ich es mal etwas laienhaft ausdrücken darf, was ohne jede Chemie auskommt, was aber von den Reinigungsergebnissen her vollständig vergleichbar ist mit den Effekten, die man durch eine Chemiereinigung erzielt.
Und wie funktioniert das? Wie kann man sich das vorstellen? Sie gehen ja wahrscheinlich nicht mit dem Wassereimer hin.
Dafür ist der Herr Gautlitz unser Experte.
Sehr gut, dann springe ich mal hier rüber. Herr Gautlitz, können Sie mir das Thema Ozonreinigung noch ein bisschen besser erklären?
Ja, Ozonreinigung findet statt mit ozonisiertem Wasser, indem, man greift das Beispiel der Natur auf, Elektrizität entlädt sich dort in Form eines Blitzes. Genau das gleiche simuliert man in Ozongeneratoren, indem man Wasser entmineralisiert und ozonisiert und mit diesem Wasser habe ich dann einen entsprechenden Reinigungseffekt.
Das heißt, das wird am Ende auch ein Reinigungsmittel und nicht einfach ein großflächig aufgetragenes Wasser, was irgendwie danach noch behandelt wird?
Es ist kein Reinigungsmittel in dem Sinne, sondern es ist eine Reinigungsflotte, spricht man in der Gebäudereinigung davon. Ein entmineralisiertes Wasser mit einem, Sie können es vergleichen mit einem Nanoeffekt, einem Abperleffekt und einer reinigenden Wirkung.
Verstehe, das heißt, es wird auch nicht so schnell wieder schmutzig, was ja auch nachhaltig ist.
Ja, es kommt immer auf die Objektgegebenheiten natürlich an. Vergleicht man Büroreinigung, Industriereinigung, gibt es da schon Unterschiede. Aber es lässt sich sehr, sehr gut damit in der Oberflächenreinigung einsetzen.
Den zweiten Herrn, den ihr da eben gehört habt, das ist Markus Gautlitz. Er ist bei Klü der Leiter des Gebäudereinigerzweigs und hat gerade erklärt, wie man auch mit Wasser reinigen kann. Gut, das Wasser muss ziemlich bearbeitet werden vorher, aber das zeigt, dass es schon jetzt ziemlich gute Möglichkeiten gibt, die Gebäudereinigung umweltfreundlicher zu gestalten. Nicht alles davon ist natürlich übertragbar auf zu Hause, aber ein paar Sachen können wir uns alle bei den Profis vielleicht doch abschauen. Eine davon sind waschbare Müllsäcke, die bei Klü immer mehr eingesetzt werden. Denn das Thema Müll und besonders natürlich Verpackungsmüll ist bei so einem großen Unternehmen natürlich ein immenser Faktor.
Also man kann den Verpackungsmüll ja, denke ich, von zwei Seiten betrachten. Zum einen, wie viel Verpackungsmüll fällt bei uns an, wenn wir unsere Dienstleistungen erbringen, weil wir Maschinen, weil wir Produkte, weil wir Chemie einkaufen müssen. Da ist ein Weg natürlich Mehrwegkanister, die man da auch heute einsetzen kann. Da gibt es diese Vorratspackungen. Sehr, sehr spannend ist aus meiner Sicht aber auch der Aspekt, wenn wir im Objekt tätig sind, dann sammeln wir ja am Ende auch den Müll, der in der Immobilie anfällt, ein. Und da gibt es inzwischen hochinteressante Produkte, um Müll eben nicht nur zu trennen, sondern um auch diese Müllmengen, die anfallen, zu messen. Da gibt es inzwischen durchaus marktreife Systeme, die zumindest das Volumen des von uns eingesammelten Mülls erkennen können und daraus ergeben sich jetzt ein paar ganz interessante Aspekte. Zum einen kann man die Reinigungsleistung viel effizienter durchführen, weil man nur dann Personal einsetzt, um Müll zu entleeren, wenn der entsprechende Mülleimer auch entsprechend gefüllt ist. Zum anderen kann man aber auch hochinteressante Nachweise führen, welche Müllmenge denn wie angefallen ist. Einfaches Beispiel wäre dann auch die Überlegung, dass man als Immobilienbenutzer ein Interesse daran hat, zum Beispiel das Aufkommen an blauem Müll zu reduzieren. Dann kann der Arbeitgeber, der die Immobilie nutzt, durchaus einen entsprechenden Aufruf starten. Und durch diese Messsysteme, die Sie heute in den gängigen, weitestgehend gängigen Mülleimern haben, können Sie den Erfolg einer solchen Maßnahme auch messen und nachweisen.
Um quasi ein bisschen mehr Aufmerksamkeit darauf zu lenken, wie viel Müll man so im Laufe seines Arbeitstags
produziert. Um Aufmerksamkeit darauf zu lenken, um Bewusstsein zu schaffen und dann bei dem einen oder anderen, insbesondere Büronutzer, vielleicht den Nachdenkprozess anzuregen, braucht es wirklich so viel Papiermüll? Das sind die Klassiker. Ich habe wieder Papier ausgedruckt, ich hätte es auch am Computer angucken können. Aber darum geht es ja am Ende, dass man ein Bewusstsein schafft für diese nachhaltigen Themen.
Hat es eigentlich auch bei Ihnen in Ihrem persönlichen Alltag was verändert, als Sie angefangen haben, sich hier für Klü mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen? Sie haben vorhin gesagt, es war am Anfang, haben Sie es so ein bisschen abgetan erstmal, aber es hat ja scheinbar Früchte getragen.
Also ich würde mal behaupten, dass das Gegenteil der Fall ist. Vieles, was wir im privaten Bereich schon gemacht haben, haben wir ein Stück weit auch auf die Firma Klü dann übertragen können. Einfaches Beispiel, mich hat immer schon Photovoltaik interessiert und wir haben vor ganz, ganz vielen Jahren bereits zu Hause Photovoltaik mit Notstromversorgung und Speicher installiert, weil es einfach ein gutes Thema ist, weil es einfach Spaß gemacht hat, weil es sich einfach auch gut anfühlt. Und nach dieser positiven Erfahrung, die ich mit der Photovoltaik im Privatbereich gemacht habe, war es dann ein kleiner Schritt zu überlegen, warum machen wir das auch nicht hier im Hauptsitz der Verwaltung in Düsseldorf. Wir haben ja ein relativ großes Bürogebäude, klassisches Flachdach in der Innenstadt, ungenutztes Flachdach. Und dann war es wirklich nur ein kleiner Schritt zu sagen, warum kann man das, was man im privaten Bereich macht, nicht auch im gewerblichen Bereich machen. Und wir haben dann sehr, sehr schnell und sehr unkompliziert die gesamte Flachdachfläche mit Solarmodulen beplankt. Und freuen uns, ehrlich gesagt, jeden Tag aufs Neue, dass wir eigenen Solarstrom erzeugen. Für die Klimatisierung, für die Serverlandschaft, die wir hier im Bürogebäude haben und für die E-Autos, die da zum Teil dranhängen.
Sehr gut. Jetzt werden Gebäude generell, also die Ihrer Kunden, aber auch das, in dem Sie hier sitzen, werden ja immer nachhaltiger. Es kommen solche Dinge wie die PV-Anlage, von der Sie jetzt gerade gesprochen haben, aber es gibt ja mittlerweile auch schon Gebäude, die komplett energieeffizient sind und die ganz anders aussehen und ganz anders aufgebaut sind als die in Anführungsstrichen klassischen Gebäude. Sind die denn eine besondere Herausforderung, wenn es dann um das Thema Gebäudereinigung geht, weil es gewisse Dinge gibt, die man nicht machen kann? Ich denke jetzt dran, einfach mal ein Fenster aufmachen.
Ja, es gibt mit Sicherheit eher gewisse Herausforderungen, aber auch diese Herausforderungen haben wir reagiert. Wir haben ein Geschäftsmodell namens EcoSurf bei Klü entwickelt, was speziell auf nachhaltigste Gebäudebewirtschaftung eingeht, wo wir im Daytime-Cleaning Kräfte ganz gezielt anhand eines Runsheets steuern können, eben wirklich da gereinigt wird, wo Bedarf entsteht, wo wir, wie der Herr Frank gesagt hat, Müllmengen erfassen können, auswerten können. Da reagiert man schon auf die neue Welt der Gebäudetechnik.
Sehr gut. Ich würde gerne noch ein bisschen Zukunftsmusik spielen. Es verändert sich immer alles ständig, jederzeit. Was glauben Sie, wie das Thema Gebäudereinigung in 10 Jahren aussieht, in 20 Jahren?
Ja, ich denke, der Robotik- und Cobotik-Einsatz wird immens zunehmen, das merken wir schon heute. Voraussetzung dazu sind natürlich smarte Gebäude, wo die Gebäudeleittechnik so smart ist. Und dann wird es mit Sicherheit auch irgendwann möglich sein, dass Reinigungsroboter, Automaten oder sonstige Maschinen Aufzüge fahren, die sie von selbst bedienen. Ich denke, da ist ein ganz klarer Trend in der Zukunft zu erkennen.
Spannend. Irgendwann kommt der Roboter und lädt meinen Papierkorb.
Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Nein, aber was man heute schon sehen kann, ist, man spricht auch oft und gern vom sogenannten digitalen Zwilling, der von einem physisch vorhandenen Gebäude erstellt wird. Und je weiter diese Technik fortschreiten wird, umso mehr Veränderung wird es auch im Gebäudemanagementbereich, auch in der Reinigung geben. Allerdings müssen die Gebäude dann auch eben entsprechend erfasst sein, vermessen sein. Man wird dann in Zukunft nicht mehr, wie es heute der Fall ist, wenn man ein Angebot abgibt für eine Gebäudereinigung, eine Begehung machen müssen oder sich ein ausgedrucktes Raumbuch, ein Raumverzeichnis anschauen müssen, sondern das werden Themen sein, die man sich in Zukunft alle am Computer erschließen kann. Und darauf basierend kann man dann Angebote erstellen. Und auch die gesamte Bewirtschaftung eines solchen Gebäudes wird dann deutlich digitaler erfolgen, als es heute bei wahrscheinlich 80-90% der Gebäude der Fall ist.
Das heißt, so ein digitaler Zwilling, das bedeutet, dass ein Gebäude mit so vielen Sensoren in unterschiedlichsten Bereichen ausgestattet ist, dass ich quasi jederzeit per Knopfdruck sehen kann, wie ist der Stand im Bereich X.
So muss man das in etwa vorstellen. Das sind also nicht nur Sensoren, das sind natürlich auch ganz viele andere Messpunkte. Das geht auch bis hin zur Heizungstechnik, zur Klimatechnik, dass man auch auf die Gerätschaften, die dort im Haus verbaut sind, dass man auf die auch teilweise zugreifen kann, dass man sie auslesen kann, aber eben zum Teil auch eingreifen kann und kleinere Fehler, gerade im Technikbereich, von außerhalb korrigieren kann.
Also der Roboter kann noch nicht alles, aber es steckt doch schon deutlich mehr Technik in der Gebäudereinigung, als man vielleicht denken mag. Und das ist auch wichtig, denn Nachhaltigkeit, das ist nicht nur etwas, das viele Firmen stärker verfolgen wollen, es gibt auch immer mehr Vorschriften dazu. Und natürlich steckt hier, wie so oft, auch eine DIN-Norm dahinter.
Also ich sagte bereits, dass die Firma Klüe sich nicht erst in den letzten 2-3 Jahren mit dem Thema der Nachhaltigkeit beschäftigt hat, sondern das ist ein Thema, was uns eigentlich seit einem sehr, sehr langen Zeitraum verfolgt. Wir sind zum Beispiel schon im Jahr 2007 nach der ISO-Norm 14001 zertifiziert worden. Da geht es darum, dass man Systeme zum Umweltmanagement vorrätig hat und dass man das hat, wird dann am Ende auch durch einen Audit, durch den TÜV entsprechend festgehalten. Das ist jetzt nur eine von ganz, ganz vielen Zertifizierungen. Das sind mit so die amtlichen Zertifizierungen. Es gibt inzwischen auch einige private Anbieter, die einen ratifizieren. Das ist der bekannteste Anbieter, dürfte die Firma EcoVadis sein. Dort haben wir natürlich ein positives Rating. Es gibt eine Firma NQC, die ebenfalls schaut, ob ein Anbieter, ob ein Dienstleister entsprechend im Bereich der Umwelt aufgestellt ist. Es gibt europäische und UN-Programme, die man eben auch verfolgen kann. Worauf wir aber in der Tat nicht wenig stolz sind, ist eine weitere Zertifizierung, die wir im Jahre 2024 erfolgreich abgeschlossen haben. Das ist die sogenannte ZNU-Zertifizierung. Die hat sich tatsächlich sehr der Nachhaltigkeit verschrieben. Da geht es um das Zentrum fürs nachhaltige Wirtschaften. Und es wird geprüft, ob eine Firma sich entsprechend aufgestellt hat zum nachhaltigen Wirtschaften. Das System wird zunächst mal nach dem ZNU-Standard aufgestellt, aber ob man nach dem System lebt, wird wiederum von einem Dritten, nämlich dem TÜV Rheinland, geprüft. Und wir sind nicht wenig stolz darauf, dass wir im 2024 vom TÜV Rheinland bestätigt bekommen haben, dass wir den ZNU-Standard zum Thema nachhaltiges Wirtschaften erfüllen.
Das heißt ganz offiziell und auch vom TÜV, auf den wir natürlich alle am allermeisten vertrauen.
Wenn der TÜV es nicht weiß, wer dann?
Beim Thema Gebäudereinigung geht also schon einiges in Sachen Nachhaltigkeit. Aber was heißt das für uns als Privatleute? Das Büro, in dem wir arbeiten, wird professionell und nachhaltig gereinigt. Aber wie sieht es zu Hause aus? Letztes Jahr, als ich für die Rheinische Post noch als Reporterin unterwegs war, war ich bei einem Termin, der mir lange im Kopf geblieben ist. Ich war bei der Deutschen Meisterschaft der Gebäudereiniger. Die 10 besten Gesellen aus ganz Deutschland haben in Düsseldorf in der St. Lambertus Basilika um genau diesen Titel gekämpft. Sie mussten alte Kirchenfenster vom Stadtschmutz befreien und Wachsflecken aus den Polstern der Kirchenbänke bekommen. Den Satz, den ich dort, glaube ich, am meisten gehört habe, war: Putzen ist nicht reinigen. Stimmt natürlich. Aber ich habe die Profis natürlich trotzdem nach Tipps fürs Putzen zu Hause gefragt. Ist ja klar. Und jemand, der sich genau das zur Aufgabe gemacht hat, ist Paula. Paula heißt eigentlich gar nicht Paula, aber unter diesem Namen zeigt sie ihren Followern bei Instagram, wie man die kleinen Alltagsprobleme rund um den Hausputz lösen kann. Wie kriege ich Spiegelstreifen frei? Wie mache ich Heizkörper sauber? Und wie werde ich die lästigen Fruchtfliegen wieder los? Ganz oft beherzigt sie dabei Tipps von ihrer Großmutter und versucht, so umweltfreundlich wie möglich zu putzen. Erst einmal hat sie mir aber erzählt, wie sie überhaupt auf diese Idee gekommen ist.
Das Ganze begann, als ich mit meinem 4. Kind in Elternzeit war. So als er, weiß ich, ein halbes, dreiviertel Jahr alt war. Da habe ich mir, also schon vor der Elternzeit, gedacht, ich würde gerne, wenn es meine Zeit zulässt, dieses geschenkte Jahr quasi auch nutzen, um ein eigenes kleines Projekt zu starten. Habe auch längere Zeit überlegt, was das sein könnte. Und letztlich bin ich dann bei meinem Kanal auf Instagram gelandet, halt mit den Inhalten Haushalt, Putztipps, Alltagswissen und Hacks, weil das einfach so die Themen sind, die mich privat viel interessieren. Und ja, gerade so mit Putzen und Haushalt habe ich natürlich auch viel zu tun. Und ja, durch meine verstorbene Oma kenne ich auch ganz viele Tricks und Tipps, gerade auch so zum nachhaltigen Putzen mit Hausmitteln. Und ich dachte mir, das wäre eine gute Sache, die vielleicht auch mal anderen Leuten oder mit anderen Leuten zu teilen.
Das heißt, in deinem Content spielt die Nachhaltigkeit oder die Umweltfreundlichkeit von den Tipps schon auch eine große Rolle.
Ja, das stimmt. Also einmal, weil ich das selber versuche umzusetzen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie Zero Waste lebt oder maximal ökologisch oder so. Ne? Aber ich setze ganz viel auf Hausmittel beim Putzen, einfach auch, weil sie oft super wirksam sind, ziemlich günstig sind in der Anschaffung und dann natürlich auch in der Regel umweltfreundlicher sind als ein gekauftes Mittel, das man sich jetzt in der Plastikflasche kauft.
Also Nachhaltigkeit im doppelten Sinne, nicht nur besser für die Umwelt, sondern vielleicht auch besser für den Geldbeutel, schont die Nerven.
Genau, wobei ich natürlich auch gekaufte Produkte benutze und ja sogar auch welche bewerbe. Auf Instagram verbringe ich relativ viel Zeit und kann das natürlich auch nicht alles kostenlos machen. Deshalb habe ich zum Beispiel auch Werbekooperationen auch mit Herstellern von Putzmitteln. Aber in der Regel achten die Hersteller heutzutage auch darauf, dass ihre Mittel ökologisch abbaubar sind. Und viele machen was in Nachfüllflaschen und so weiter. Also dieses Bewusstsein dafür, dass es notwendig ist und aber auch dafür, dass die Verbraucher es einfordern, ist auch bei den Firmen gegeben.
Sehr gut. Jetzt gibt es, gerade wenn man so eine Weile bei Social Media, egal ob das jetzt Instagram ist oder TikTok unterwegs ist, gibt es immer wieder so fast schon Rezepte, wie man sich seine eigenen Putzmittel herstellt. Probierst du die auch aus?
Ja, doch, das mache ich auf jeden Fall. Also ich probiere auch Sachen aus, die ich jetzt unabhängig von Instagram irgendwie lese. Ich recherchiere natürlich auch viel. So ganz viele Varianten von Putzmitteln gibt es jetzt eigentlich auch nicht, weil es gibt an Hausmitteln ja nur eine begrenzte Anzahl von Grundsubstanzen, sag ich mal. Es macht auch nicht Sinn, alles Mögliche miteinander zu kombinieren, weil sich teilweise dann die Effekte gegenseitig neutralisieren und so, ne? Und oft kommt es dann auch nicht darauf an, ob man jetzt 5 Gramm oder 15 Gramm oder so von etwas nimmt, ne? Deshalb Rezept finde ich jetzt schon so ein bisschen übertrieben, aber es ist auf jeden Fall hilfreich für meine Zuschauer, wenn ich ihnen auch immer wieder Anwendungsbeispiele zeige, was man mit welchem Mittel reinigen kann.
Und du erklärst auch ganz oft auf deinem Kanal, ich habe ein bisschen rumgestöbert, erklärst auch ganz oft, wie die einzelnen Stoffe denn wirken und warum das sauber macht, wenn ich Zitronensäure benutze oder Essig benutze oder Natron.
Mhm, genau. Ja, also ich bin ja von Haus aus Biologin. Ich habe Biologie auf Diplom studiert und arbeite eigentlich in meinem Hauptberuf auch als Wissenschaftsredakteurin. Also ich habe so das Herz einer Naturwissenschaftlerin und kenne das einfach auch aus meiner Ausbildung, dass man Hypothesen aufstellt, die durch Experimente überprüft und dann seine Schlussfolgerungen daraus zieht. Und das steckt einfach in mir drin. Deshalb ist das einfach auch für mich wichtig, den Menschen so ein bisschen Hintergrundwissen an die Hand zu geben. Halt, wie du sagst, warum funktioniert welches Mittel jetzt und bei welchem Problem.
Verstehe, das ist cool, wenn man dann noch ein bisschen versteht, warum manche Sachen funktionieren. Ganz viele Leute setzen ja umweltfreundlicheres Putzen gleich mit weniger Chemie. Jetzt ist ja aber Reinigung am Ende immer irgendwie Chemie.
Unser ganzes Leben ist Chemie. Die Luft ist Chemie, alle Stoffe, alles, was aus Molekülen besteht, und das ist ja nun mal alles, ist Chemie. Und auch Essig ist Chemie, das kann, und je nachdem, womit du es mischt, kommt, löst du eine chemische Reaktion aus. Insofern, das Wort Chemie ist so ein bisschen ins Negative gerufen worden oder gerutscht, eigentlich zu Unrecht, weil erstmal ist Chemie was Neutrales, ne? Also Chemie ist unser Leben, wir selber bestehen auch aus Chemie. Aber was die Leute damit wahrscheinlich in erster Linie meinen, sind halt industriell hergestellte Produkte mit vielen Inhaltsstoffen, mit vielen auch biologisch nicht abbaubaren Inhaltsstoffen. Das wird wahrscheinlich mit dem Begriff Chemie in Verbindung gesetzt.
Das heißt, man kann sich davon verabschieden, ohne Chemie klarzukommen, weil
geht nicht, ist unser ganzes Leben. Genau. Aber es geht ja wahrscheinlich auch darum, irgendwie besonders reizende oder vielleicht sogar gefährliche Stoffe zu vermeiden. Sei es jetzt wegen Haustiere, die im Haushalt wohnen, oder wegen kleiner Kinder, die da irgendwie vielleicht noch ein bisschen sorgloser mit umgehen als erwachsene Menschen. Hast du denn da ein paar Tipps oder paar Stoffe, wo du sagst, die würdest du gar nicht verwenden, wenn es nicht irgendwie dringend nötig ist?
Also auch da muss ich sagen, dass es kommt immer auf die Konzentration an. Ne? Du kannst auch, wenn du jetzt puren Essig trinkst, ist das garantiert auch nicht gesundheitsförderlich, oder wenn deine Katze das abschlägt, oder noch schlimmer, ja, Essigessenz. Und auch Natron, Soda, Zitronensäure, das sind natürlich alles Mittel. Wenn du die jetzt pur deinem Körper zufügst, ist das genauso schädlich, als wenn du jetzt irgendwie, oder das heißt genauso, ich habe jetzt keine, ich weiß nicht, was genau zu was führt, aber das ist jetzt auch nicht gesund, sag ich mal. Ne? Aber was jetzt zum Beispiel bei den stärkeren gekauften Produkten, da fallen mir jetzt zum Beispiel Chlorbleiche ein. Das ist schon ja, ein ziemlich starkes Mittel. Ich verwende es allerdings selber zum Beispiel auch, wenn auch sehr selten, aber wenn es gar nicht anders geht. Manchmal hat man in der Dusche ja so Schimmelbefall in den Fugen. Und erst probiere ich das meistens mit anderen Mitteln, zum Beispiel Wasserstoffperoxid. Aber wenn dann diese Hausmittel quasi nicht helfen, dann greife ich auch schon mal dazu. Da muss man halt darauf achten, dass man diese oder alle Putzmittel so lagert, dass kleine Kinder und Haustiere da nicht drankommen.
Wollen wir über das Thema nachhaltiges Putzen reden? Dann gibt's ja ganz viele Hacks und ganz viele Tricks. Hast du da so ein paar, die vielleicht die häufigsten Dinge, die man so im Haushalt zu erledigen hat, ein bisschen umweltfreundlicher gestalten können?
Also ich setze zum Beispiel sehr gerne Zitronensäure ein, wenn es ums Badezimmer geht. Also sei es jetzt, um stärkere Verkalkungen zu lösen, wo du mit deinem normalen Reiniger vielleicht nicht weiterkommst. Ne? Und dann kannst du ja auch selber Zitronensäure anmischen, dass die Konzentration entweder ziemlich schwach ist oder mittel ist oder sehr stark ist, je nachdem, wie halt deine Verkalkungen auch sind. Ne? Und Zitronensäure ist auch super, um zum Beispiel Urinstein im WC zu lösen. Das Problem haben auch ganz viele Leute, die zum Beispiel in einer Mietwohnung wohnen, wo noch eine alte Toilette verbaut ist und die irgendwie nicht ersetzt wird. Ne? Genau. Oder ein anderer Hack oder Trick fällt mir so ein gegen Gerüche. Zum Beispiel, Gerüche allgemein kann Natron sehr gut beseitigen. Und zum Beispiel, wenn man jetzt Schuhe hat, die man nicht in die Waschmaschine stecken kann, dann kann man da relativ reichlich Natron reinstreuen, sodass die Innensohle bedeckt ist. Dann lässt man das so 2-3 Tage einfach stehen. Danach saugt man oder schüttet man das aus, saugt den Rest aus, und dann sind in der Regel die Gerüche verschwunden. Das wären so zwei Tipps.
Was ja auch immer ein großes Thema ist, ist das Thema Wäschewaschen. Ich glaube, da verzweifeln ganz, ganz viele Leute dran. Die Wäsche riecht irgendwie muffig, obwohl man sie gerade schon aus der Waschmaschine geholt hat. Es gibt Flecken, die man einfach nicht rauskriegt. Was für Tipps hast du denn da, dass wir nicht mit zig verschiedenen Waschmitteln an die Wäsche dran müssen, sondern uns vielleicht auf die umweltfreundlicheren konzentrieren können?
Ja, also erstmal macht es schon Sinn, verschiedene Waschmittel zu benutzen, also zumindest ein Vollwaschmittel für alles Weiße und Helle, weil Vollwaschmittel Bleichmittel enthält, die halt dieses Weiß nochmal zum Strahlen bringen und aber auch zum Beispiel Bakterien abtöten können. Und wenn du alles mit Vollwaschmittel wäschst, auch deine bunte und dunkle Wäsche, dann bleicht die schon ein bisschen aus, dann leiden die Farben darunter. Ne? Deshalb haben Colorwaschmittel halt keine Bleichmittel enthalten und stattdessen, weiß nicht, Farbauffrischer oder so. Also das setzt sich schon auch ein. Oder wir haben relativ viel Sportwäsche, da habe ich auch ein spezielles Sportwaschmittel dann. Und ansonsten ist es schon ganz wichtig, dass man seine Waschmaschine in regelmäßigen Abständen sauber macht. Das muss man auch mal gehört haben, dass das notwendig ist, weil man denkt ja, da ist ja so viel Wasser drin und Seifenlauge, das reinigt sich ja von selber. Das trifft auf die Trommel natürlich auch in gewisser Weise zu, aber es gibt halt auch noch das Fach, wo das Waschmittelpulver reinkommt. Das ist teilweise, wenn ich mal so Fotos von benutzten Waschmaschinen sehe, teilweise richtig verschimmelt, oder diese Gummidichtung, die rund um das um die Öffnung ist, um die Tür, da setzen sich auch gerne, wenn man das nicht immer mal wieder sauber macht, halt richtige so schleimige Substanzen ab, die dann natürlich auch Geruch auf der Wäsche hinterlassen können. Und generell reicht es aber, die Wäsche, weiß nicht, bei 30, 40 Grad zu waschen. Trotzdem kann man nicht ganz auf den 60 Grad Waschgang so alle zwei Wochen oder einmal in der Woche verzichten. Das ist auch halt, ich mache das dann immer mit meinen Handtüchern und Putzlappen, einfach weil durch diese heißen Temperaturen auch in dem Gerät dann die Bakterien abgetötet werden und natürlich auch in der Wäsche.
Verstehe. Und meine Waschmaschine und wahrscheinlich die allermeisten Waschmaschinen auch, haben auch so einen Eco-Modus, der ja irgendwie besonders umweltfreundlich sein soll. Jetzt frage ich mich aber, der dauert immer ewig, bei meiner Waschmaschine manchmal über 3 Stunden. Ist das wirklich dann so umweltfreundlich, wenn die Waschmaschine 3 Stunden lang läuft?
Du meinst wegen des Stromverbrauchs. Ehrlich gesagt habe ich da jetzt keine Rechnung im Kopf, die das so richtig uns Fakten liefern könnte, wie da die Bilanz am Ende ist zwischen Stromverbrauch, Wasserverbrauch oder auch Energieverbrauch durch das Aufheizen. Denn in der Regel sind die Öko-Waschgänge ja halt niedrig temperiert, ne? Und du musst halt entweder über Temperatur oder über Mechanik, also die Dauer der Reibung zum Beispiel, ne, musst du den Schmutz ja irgendwie lösen. Aber also ich denke schon, dass man Öko-Waschgänge einsetzen kann. Da müsste ich aber auch selber nochmal nachlesen, wie das ist mit der Ökobilanz.
Das heißt, es ist im Prinzip wie auch bei anderen Sachen, die ich reinigen will. Ich kann weniger Reinigungsmittel ersetzen mit mehr Ellbogenschmalz.
Ja, genau. Längere Einweichzeit zum Beispiel. Ich habe ja teilweise noch kleine Kinder und es kommen relativ viele Flecken in die Wäsche und ich weiche ganz oft die Kleidung eine Nacht über ein im Waschbecken oder hier im Eimer oder so, ne? Und dadurch werden die Stoffe schon mal so aus den Fasern gelöst und lassen sich dann in der Waschmaschine auch dann leichter richtig entfernen, ne? Also das wäre zum Beispiel eine Maßnahme.
Sehr gut. Und es gibt ja auch von fast jedem Reinigungsprodukt, egal ob das jetzt Waschmittel ist oder Allzweckreiniger oder Kalkentferner, gibt es ja auch ganz oft noch eine vermeintlich umweltfreundlichere Variante, die zumindest so beworben wird. Ganz oft hält sich aber auch noch das Gerücht, dass diese Ökoreiniger irgendwie schlechter wären und ich dann mehr davon bräuchte. Stimmt das deiner Erfahrung nach?
Das kann ich so pauschal nicht sagen. Ich glaube, es gibt auch konventionelle Produkte. Da gibt es welche, die sind gut in der Wirkung und welche, die sind schlechter in der Wirkung. Und so gilt das auch für die Bio-Ausführung quasi. Da muss man sich so ein bisschen durchprobieren. Ja.
Das heißt, immer auch gucken, was für einen selber funktioniert.
Genau. Also es kommt ja auch drauf an, nicht jeder hat ja den gleichen Anspruch, sage ich jetzt mal. Nicht jeder hat die gleichen Verschmutzungen. Aber es schadet sicherlich nicht, erstmal mit dem Ökomittel anzufangen und dann eventuell auf ein anderes zu wechseln, wenn man damit unzufrieden ist.
Klar, in einem Haushalt mit, keine Ahnung, mehreren Kindern und vielleicht noch einem Haustier, da sammelt sich mehr an als in einer Ein-Personen-Wohnung.
Ja, auf jeden Fall.
Kannst du denn vielleicht nochmal so ein bisschen Überblick geben? Denn also ganz oft ist es ja auch das Problem, dass Leute zu viele Reiniger benutzen. Und das ist einfach, das ist auch nicht gut für die Umwelt, wenn irgendwie 1000 verschiedene Sachen zusammengemischt werden. Wahrscheinlich braucht man auch ganz viele von denen, die uns da so beworben und verkauft werden, gar nicht unbedingt. Kannst du mal so einen Überblick geben, welche Reiniger brauche ich denn wirklich zu Hause und welche sind vielleicht auch ein bisschen, unnötig?
Ja, also meine Nummer 1 ist, glaube ich, das ganz normale Spülmittel. Einmal, weil man damit sein Geschirr spült, aber man kann es zum Beispiel auch oft nehmen, um Flecken schon mal vorzubehandeln in Wäsche. Du kannst es dann zum Beispiel, wenn du mit Hausmitteln arbeiten möchtest, wie Natron oder Soda, mit diesen kombinieren. Und das hat eine super Wirkung. Also ich sag mal, Spülmittel ist für mich auf jeden Fall gesetzt. Dann ein Allzweckreiniger sollte auch in jedem Haushalt sein. Damit kannst du die Böden wischen, damit kannst du deine Küchenfronten wischen, damit kannst du halt alle glatten Oberflächen abwischen. Dann finde ich noch sehr hilfreich, also früher hat man ja oft so Scheuermilch benutzt, aber ich habe ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich hier in meinem Leben eine Flasche Scheuermilch gekauft hätte. Ich habe jedenfalls so einen Putzstein, das ist in einer Dose, ein fester weißer, ist kein Stein, aber es ist halt eine feste Substanz und die nimmt man mit so einem speziellen Schwamm auf und erzeugt dann so einen Schaum und die hat schon auch so eine, also ohne dass sie irgendwie Kratzer macht, hat sie so eine etwas scheuernde Funktion, also einen Putzstein würde ich auch immer dabei haben und
für hartnäckigere Sachen dann.
Genau, für hartnäckigere Sachen. Und dann fürs Badezimmer braucht man schon auch was mit kalklösendem Effekt. Also ein Badezimmerreiniger oder du mischst dir halt selber was an aus Zitronensäure und Wasser.
Aber im Prinzip komme ich damit schon mal so im, ich sag mal, ohne die Spezialfälle ganz gut zu Rande.
Genau, also ein WC-Reiniger könnte man vielleicht auch noch ergänzen.
Du hattest vorhin auch erzählt, du hast von deiner Großmutter noch ganz viele Tipps übernommen. Das ist ja dann eine Zeit, in der es diese ganze große Auswahl vielleicht noch gar nicht so gab. Gab es da ein paar Sachen, die dich wirklich überrascht haben, wo du gesagt hast, okay, das mache ich jetzt ab jetzt nur noch so?
Also sie hat sich schon auch so einen Reiniger selbst angemischt, so aus Natron und Spülmittel und Wasser. Und das mache ich auch teilweise. Ne? Das hat so ein bisschen einen ähnlichen Effekt wie dieser Putzstein. Also man kann sich halt auch viele gekaufte Sachen so selber quasi oder eine Alternative dazu anrühren. Und genau, also sie hat einfach auch viel mit Essig gereinigt, ne? Also zum Beispiel in der Küche einfach mal die Arbeitsfläche eingesprüht damit. Und das mache ich zum Beispiel auch. Essig finde ich super, zum Beispiel um so ein Ceranfeld zum Glänzen zu bekommen. Oder sie hat das auch verwendet zum Fensterputzen. Das mache ich auch. Ja, doch, das sind so ein paar Beispiele.
Sehr gut. Ja, ganz viele spannende Infos und ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch gerade in den sozialen Medien immer wieder ein Thema. Gibt es viele Leute, die dich danach fragen explizit?
Ja, schon. Also gerade wenn ich mal einen Tipp zeige, wo ich jetzt nicht maximal nachhaltig irgendwie bin, sondern wenn ich, keine Ahnung, ich habe schon mal ein Hack gezeigt, da habe ich einen Luftballon zerschnitten, um damit eine Shampooflasche zu verschließen, die ich mit auf Reisen nehmen wollte, damit es halt in dem Kulturbeutel nicht aufgehen kann. Und dann kommen schon überraschend viele Kommentare teilweise, dass es jetzt nun mal so gar nicht umweltfreundlich wäre und so. Also da merke ich schon, dass dass viele in der Community oder auch auf Social Media insgesamt doch da sehr bewusst mit umgehen mit dem Thema.
Und das ist ja nun mal auch ein Punkt, den wir alle irgendwie, also putzen muss jeder zu Hause. So, da kommt keiner drumherum. Und vielleicht ist das ja deshalb auch sowas, wo man ganz gut anpacken kann, weil es eben was ist, was wir alle teilen und uns da vielleicht gut mit Tipps austauschen können.
Ja, es sind am Ende natürlich so kleine Schritte oder kleine Handgriffe, die dann ein großes Ganzes ergeben, wenn viele Menschen es machen und wo man halt es selber noch steuern kann. Ne? Also wir haben halt nicht alles im Griff. Vieles muss auch von der Industrie oder der Wirtschaft oder der Politik geregelt werden. Aber so das, was man selber, wo man selber aktiv sein kann oder Entscheidungen treffen kann, dann fühlt man sich natürlich auch selbstwirksam und besser. Ne?
Und wenn so eine vermeintliche Kleinigkeit ist wie der Reiniger, den ich mir aus Hausmitteln selber zusammenmischen kann, das macht aufs Jahr gesehen wahrscheinlich auch schon was aus.
Ja, es zeigt natürlich auch so ein gewisses, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, ne? Und dass man bewusste Entscheidungen trifft und darüber nachdenkt, bevor man sich was kauft. Und selbst wenn man sich dann für den konventionellen Reiniger entscheidet, hat man aber das als bewusste Entscheidung getan und man wird seine Gründe dafür dann haben.
Und dann vielleicht auch noch in andere Lebenssituationen mitnehmen.
Ja.
Okay, wir haben also einiges gelernt. Weniger ist mehr, gilt bei den meisten Reinigungsmitteln in der Dosierung, aber vor allem auch bei der Auswahl der unterschiedlichen Reiniger. Ein bisschen einweichen, vorbehandeln oder schrubben kann aggressive Mittel ersetzen. Und sich mit dem Thema Umweltschutz zu beschäftigen, ist schon mal ein guter Anfang. Und zwar egal, ob im privaten Bereich oder bei den Profis. Denn auch die setzen auf neue Methoden wie Ozonreinigung und manchmal auch auf erstaunlich naheliegende Lösungen wie waschbare Müllbeutel. Ihr, die ihr diesen Podcast hört, ihr seid ja schon auf einem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Nachhaltig unseren Podcast unterstützen könnt ihr übrigens am einfachsten, indem ihr Leuten davon erzählt. Gerne online, teilt und bewertet uns, aber auch einfach gerne beim nächsten Gespräch über den anstehenden Wohnungsputz. Wir haben da nämlich ein paar Tipps auf Lager. Ansonsten bleibt mir nur noch, euch eine schöne Woche zu wünschen. Mein Name ist Lilly Stegner und damit ciao und bis nächste Woche.
So ganz genau wissen wir natürlich auch nicht, was die Zukunft bringt. Aber wir hoffen, es ist eine gute Bewertung für diesen Podcast von euch dabei. Egal ob bei Apple Podcast oder Spotify. Danke.